Ich erinnere mich jedes Mal, wenn ich diese Geschichte aus Daniel 5 höre, wie mir erzählt wurde, dass es bei uns im Ort Kindermitarbeiter in früherer Zeit gab, die diese Geschichte so lebendig und spannend erzählt haben, dass die Kinder begonnen haben, sich wirklich zu fürchten und angefangen haben zu weinen. Nun, das finde ich schon ein bisschen heftig, obwohl ich es schon wichtig finde, dass gerade Kinder Gottes Geschichte erlebbar wiedergegeben werden soll. Schauen wir uns den Text nun heute Nachmittag an und da braucht sich keiner zu fürchten. Danke an alle, die den Text für uns hier vorne sichtbar machen. Das ist eine Sache, die wir manchmal als selbstverständlich hier nehmen. Uns ist trotzdem Arbeit. Vielen Dank. Ich lese: Der König Belsazar veranstaltete für seine 1000 Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den 1000. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König trank daraus samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Im selben Augenblick erschienen ihnen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die schreibende Hand. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, man solle die Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter holen. Und der König begann und sprach zu den Weisen von Babel: Derjenige, welcher diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette um seinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Und alle Weisen des Königs kamen herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch ihre Bedeutung dem König erklären. Da wurde der König Belsazar sehr bestürzt und sein Gesicht verfärbte sich und seine Großen waren ganz verwirrt. Auf Wunsch des Königs und seiner Großen kam die Königin Mutter in den Trinksaal. Die Königin begann und sprach: O König, mögest du ewig leben. Deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Aussehen verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist, sodass dein Vater, der König Nebukadnezar, ihn zum Obersten der Traumdeuter, Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter bestimmt hat. Ja, dein Vater, o König. Ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurde zur Deutung von Träumen, zur Erklärung von Rätseln und zur Auflösung von Knoten, nämlich bei Daniel, dem der König den Namen Belsazar gab. So lasse man nun Daniel rufen, der wird dir die Deutung sagen. Sobald nun Daniel vor dem König hineingeführt worden war, ergriff der König das Wort und sprach zu ihm: Bist du Daniel, einer der Weggeführten von Juda, die mein Vater, der König, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei und dass Erleuchtung und Verstand und außerordentliche Weisheit bei dir gefunden werden. Nun sind die Weisen und Wahrsager vor mich geführt worden, um diese Schrift zu lesen und mir ihre Bedeutung mitzuteilen. Sie waren aber nicht imstande, die Bedeutung der Worte zu erklären. Und von dir habe ich gehört, dass du Deutungen geben und Knoten auflesen könntest. Wenn du nun diese Schrift lesen und mir ihre Bedeutung erklären kannst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette an deinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König: Deine Gaben mögen dir verbleiben und gib deine Geschenke einem anderen. Jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. O König, Gott der Allmächtige hat deinem Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen. Denn er tötete, wen er wollte, und ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte, und erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde, bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen. Und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott der Allerhöchste Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Du aber, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Infolgedessen wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Zugleich befahl Belsazar, dass man den Daniel mit Purpur bekleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen solle, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein sollte. In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldeer, umgebracht. Bis hierher. Lasst uns noch einmal miteinander beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du gibst uns dein Wort. Und wir bitten dich, schenke du uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Der König Nebukadnezar ist seit reichlich 20 Jahren nicht mehr am Leben. Man vermutet, sein Enkel, also ein Sohn aus der Ehe der Tochter Nebukadnezars und des Schwiegersohnes namens Nabonidus, ist der im Text genannte Belsazar. Das Wort bedeutet, Bel schütze den König. Also Bel, eine Gottheit, ein Götze, schütze den König. Belsazar ist ähnlich dem Namen, den der Daniel, der Schreiber des Prophetenbuches, bei der Umbenennung damals erhalten hatte. Aber er ist bitte, bitte nicht zu verwechseln. Dieser hieß Belshazzar. Und das bedeutet, Gott ist Richter oder Gott schafft mir Recht. Beides zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Danielbuch. Also unser König Belsazar aus Kapitel 5 veranstaltet also nun ein rauschendes Fest. Das war als solches nichts Ungewöhnliches. Und dennoch war das eigentlich nicht wirklich zu verstehen. Warum? Er feiert eine Megaparty, so würde man heute sagen. Und das in einer eigentlich sehr bitteren Zeit. Warum? Also ein rauschendes Fest, obwohl die Perser kurz vor der Einnahme von Babylon der Hauptstadt standen. Rundherum war so gut wie alles verloren und das, Wermut ist schon bitter. Aber hier konnte ihm, Belsazar, doch eigentlich nicht viel passieren, so meinte er. Lass die da draußen doch die Stadt belagern, ist mir doch egal, ich bin sicher. Heute würde man vielleicht noch dazu sagen, die können mich mal. Wirklich? Na klar, weil nämlich, beziehungsweise obwohl, der König Kyros, der persische Machthaber, das babylonische Reich eigentlich immer weiter eingekesselt hat. Die Schlinge zog sich also immer enger und das war schon dramatisch. Und so kann man dieses Fest durchaus als Hochmut werden nach dem Motto, haha, wie sollte das hochgebaute und gut gesicherte Babylon denn überhaupt eingenommen werden? Lasst uns feiern, solange wir können. Das wäre eine mögliche Sichtweise. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit der Deutung, dass dieses Festmahl nämlich die Moral stärken und letztlich die Gefühle des nahenden Untergangs verdrängen soll. Und was verdrängt man nicht alles mit Party, Wein, Weib und Gesang? Meist beginnt es ja süß und hat doch einen bitteren Beigeschmack. Die Gegenwart lässt grüßen. Denn ist das heute irgendwie anders? Für mich persönlich steht an dieser Stelle der Hochmut eher deutlich im Vordergrund. Denn die Geschichtsschreibung berichtet, dass nicht einmal Wächter in Babylon aufgestellt waren. Man hatte nämlich Unmengen an Vorräten. Vorräte gebunkert für, hört zu, 20 Jahre. Und Wasser war auch da, denn der Euphrat floss durch die Hauptstadt Babylon hindurch. Drumherum und hindurch. Man hatte also immer frisches Wasser. Uns kann, uns wird nichts passieren. Daran hielt man sich wohl fest. 20 Jahre werden die da draußen wohl nicht Geduld haben. Aushungern von wegen. Bei der genialen Vorratshaltung und dem immer frischen Wasserzufluss niemals. Und so nimmt die Party ihren Lauf. Der König fetet und nicht nur ein bisschen. Luther schreibt in seiner Übersetzung der Zwölfer, sie soffen. Cooles Wort. Wer hätte gedacht, dass das in der Bibel zu finden ist? Aber selbst wenn das Wort cool ist, was hier geschieht, ist es überhaupt nicht. Zur Süße kommt eben die Bitterkeit hinzu. Denn der Alkohol tut seine Wirkung. Und wie das Sprichwort sagt, schlimmer geht immer. Zur oder in der Berauschung kommt nämlich jetzt ganz gezielt noch die Gotteslästerung hinzu. Man feiert und verehrt nicht nur die eigenen Götzen, denn Belsazar fällt ein, dass man ja auch noch den Gott der Israeliten verhöhnen kann. Hier merkt man, wie blind, ja eigentlich dumm und geschichtslos dieser Mann ist. Und hier fällt mir der Text aus Sprüche 31, Vers 3 bis 6 ein. War mal Bibellese, der Rat der Mutter an König Lemuel. Da heißt es, gib nicht den Frauen deine Kraft, noch deine Wege denen, die Könige verderben. Es ziemt sich für Könige nicht, Lemuel, es ziemt sich für Könige nicht, Wein zu trinken, noch für Fürsten der Hang zum starken Getränk. Sie könnten über dem Trinken das vorgeschriebene Recht vergessen und die Rechtssache aller geringen Leute verdrehen. Gebt starkes Getränk dem, der zugrunde geht, und Wein den betrübten Seelen. Zurück zu unserem Danielbuch. Ich sagte, man merkt, wie blind, ja eigentlich dumm und geschichtslos dieser Mann ist. Wie war das denn nochmal mit seinem Großvater? Aber Belsazar befindet sich damit in guter Gesellschaft der Menschen aller Zeitalter. Dem Volk Israel damals, wenn wir an die Wüstenwanderung denken. Aber bis heute, am 26. Mai diesen Jahres, in den verbrauchten und vielleicht auch in den neuen Bundesländern. Stichwort Überwachung. Oder die vielen blinden und verblendeten Wähler der Grünen. Die Klimaterroristen und viele weitere aktuelle politische Entwicklungen. Und vor allen Dingen auch, wie verharmlosende Vergleiche gezogen werden unserer guten Politiker mit dem Nationalsozialismus. Aber zurück zu Daniel und seinen Zeiten, nämlich 539 vor Christus. Da heißt es auf einmal her mit den Gefäßen aus dem Tempel der Juden. Und somit stellt Belsazar die babylonischen Götzen über den Gott, nämlich den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, wo es im Vers 4 heißt, und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Das alles tun sie, obwohl ihnen nichts Gutes schwant. Sie befinden sich eigentlich, das kann ich weglassen, sie befinden sich in einer aussichtslosen Situation. Denen steht das Wasser bis zum Hals und eben nicht nur bis zu den Füßen. Ihnen kann niemand helfen. Der Einzige, der ihnen wirklich beistehen könnte, den verachten und verspotten sie gerade ganz bewusst. Und ist das nicht bis heute so? Wir Menschen im 21. Jahrhundert machen uns Pläne. Wir überlegen uns Lösungen, wir forschen und studieren auch und gerade um zu versuchen und nachzuweisen, dass es Gott nicht gibt. Ich denke da nur an diesen Teilchenbeschleuniger. Und bei all dem wird ein Aufwand betrieben, der unbegreiflich ist. Aber auch unsere aktuelle Situation. Viele meinen ernsthaft, mit ihrem Engagement das Klima zu beeinflussen. Viele hoffen sogar politisch auf ein Wunder und erwarten, dass mit ein wenig Glück und Zufall alles wieder wird wie früher. Oder, was genauso gefährlich und furchtbar ist, sie suchen Gleichklang der Energie in ihrem Umfeld. Man tut sich jeden esoterischen Mist an. Aber der, welcher uns wirklich helfen kann, der uns helfen kann, den lehnen wir ab. Es ist alles möglich, Hauptsache es hat nichts mit Gott zu tun, nämlich dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und erstaunlich ist ein Zitat, was Napoleon einmal gesagt haben soll: Die Leute glauben alles, solange es nicht in der Bibel steht. Aber Vorsicht, das trifft nicht nur auf die sogenannten Ungläubigen zu. Geht es mir und dir nicht oft auch genauso? Du meinst nein? Na, aber wenn ich genau hineinschaue in mein Leben, versuchen wir nicht oft auch alles noch irgendwie selber glatt zu bügeln? Und ich erwische mich selber immer wieder, wie so oft meine Gedanken Fahrt aufnehmen, statt mit gefalteten Händen alles meinem Herrn zu sagen. Dabei wäre das der einzig richtige Weg. Wollen wir uns doch bitte genau daran erinnern lassen, wenn es wieder einmal in unserem Alltag brenzlig wird. Belsazar verdrängt alles und hofft, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Also ein gesundes Selbstvertrauen ist schon wichtig. So wie ein ausgesprochener Wunsch an unsere Lisbeth, unsere jüngste Tochter, damals zur Konfirmation. Vertrau nur immer schön auf dich. Toll. Leider habe ich die Chance verpasst, einzuhaken. Aber auch eine solche verpasste Gelegenheit darf ich meinem Herrn und Heiland bringen. Also, es wird schon irgendwie alles gut gehen, bis zu unserem Vers 5, den wir vorhin gehört haben. Und wie immer in der Weltgeschichte, hier greift der Herr der Geschichte selbst ein, und zwar genau dann, genau zu dem Zeitpunkt, wo er es für nötig und den richtigen Zeitpunkt hält. Und eben auch auf seine Weise. Und wie wir hier auch wahrnehmen müssen, es gibt einen Punkt, da ist auch für ihn definitiv Schluss. Wisst ihr, ich staune immer wieder, mit welcher großen Geduld unser Herr und Gott sich bis heute so viel bieten lässt. Das Treten mit Füßen auf so abscheuliche Art. Da wird der Regenbogen entstellt als Bundeszeichen. Und viel bedrückender, denken wir an gestern, da werden die Kinder Mutterleib ermordet. Sein Volk wird angetastet, immer wieder und ganz aktuell und noch unzählig viel mehr Dinge. Uns wäre sicher schon viel eher der Kragen geplatzt. Er, unser Herr und Gott, trägt alles so, so lange. Dabei bräuchte er noch nicht mal seine Hand bewegen. Es reicht ein Gesprochenes hinweg. Und doch kommt einmal der Punkt, so wie es in der Schrift heißt, wenn die Zeit erfüllt ist. Das erleben wir auch hier. Vers 5, im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, sodass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Er wird leichenblass. Wir finden das Wort getüncht auch im Neuen Testament, nämlich in Matthäus 23, Vers 27. Da heißt es: Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleich, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. Außen hui und innen tot. Das ist, was wir auch hier herauslesen können oder müssen. Belsazar wird leichenblass. Seine Knie werden weich und zittern. Heute würden wir sagen, dem geht der Hintern auf Grundeis. Was wir hier erleben, ist absolut hilflose Furcht. Das Suchen nach einem Strohhalm. Und blenden wir an dieser Stelle kurz in die Gegenwart. Auch das ist in ganz verschiedenen Facetten heute noch hochaktuell. Aber in unserem Text bringt es nichts, dieses sinnlose Hoffen auf einen Zufall. Es bleibt nur noch die Frage, wer kann mir helfen? Und der König rief laut, dass man die Weisen, Gelehrten und Wahrsager herbeiholen solle. Er schreit nach jemandem, der helfen kann. Immer mehr spüren wir hier die Verzweiflung und eigentlich knistert das förmlich. Ich lasse mir es natürlich auch was kosten. Gegenwart lässt grüßen. da, wo mit den unmöglichsten Dingen Hoffnung geweckt werden will und wird. Und je höher der Preis und umso besser die Erklärung, desto eher wird es geglaubt und gekauft. Es gibt scheinbar wirklich nichts Neues unter der Sonne. So ähnlich scheint es auch damals gewesen zu sein. Ich, Belsatzer, investiere ja wirklich nicht wenig. Welcher Mensch diese Schrift lesen kann, so heißt es weiter, und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet und eine goldene Kette um den Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Also gemeinsam mit Belsatzer regieren. Aber auch das hilft nicht. Es findet sich niemand. Nicht, weil man nicht an der Seite dieses Irren regieren will, nein, nur weil Gott Klarheit schenken kann, weil er die Wahrheit ist. Die Angst bei ihm wird immer größer. Das wird auch sichtbar. Und es kommt zu dem Punkt, an welchem spätestens in unserer Zeit der Notarzt geholt würde. Darüber erschrak der König Belsatzer nochmal und verlor seine Farbe ganz und seine Mächtigen wurde Angst und Bange. Und hier merken wir, wie diese innere Leere beziehungsweise das Besetztsein von fremden Mächten niemand zur Ruhe finden lässt. Diese Mächtigen machen sich auch fast in die Hose. In dieser so aussichtslosen Situation aber gibt es jetzt wenigstens einen kleinen Hoffnungsschimmer, die Königin Mutter. Tochter Nebukadnezars betritt den Saal. Sie nahm scheinbar bisher nicht an der Sause teil und ich finde, das zeigt Größe. Wie sie innerlich steht, wissen wir nicht. Und auch jetzt finden wir hier etwas, was wir uns merken müssen. Sie ist eine, die sich erinnern kann. Ganz nach dem Motto des Liedverses, denke daran, was der Allmächtige kann. Interessant, dass dies ein Teil des Liedes ist, lobe den Herrn, den mächtigen König. Im Lob erscheint die Erinnerung nicht, oder ich behaupte sogar nie, unterzugehen. Die Königin Mutter erinnert sich, wie es ihrem Vater Nebukadnezar ergangen ist und wie der sich tatsächlich zurechtbringen ließ. Auch die ganze furchtbare Geschichte, die sie miterlebt hat, was im vorhergehenden Kapitel 4 zu finden ist, in unserem Text nur verkürzt beschrieben ist, wie wird sie damals vielleicht gelitten haben? Aber ihr Vater ist umgekehrt. Und so hören wir als letzte Worte aus Nebukadnezars Leben, Vers 34, nun lob und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Ich gehe davon aus, dass sich ihr diese Worte sehr wohl und auch sehr fest eingeprägt haben. Mein Sohn, fürchte dich nicht und erschrick nicht so. Oder wie man heute sagen würde, und da habe ich konkret jemanden vor Augen, hab dich nicht so. Oder wär mal klar und nüchtern. Lass ihn Daniel holen und befrage ihn. Vielleicht kam auch noch der Zusatz, kannst du dich wirklich nicht erinnern? Oder willst du es nicht? Ja, und auch hier merken wir im Text und wird uns deutlich vor Augen geführt, die wirklich Verständigen werden nicht gehört. Die mit Weisheit handeln, die Experten sind auf dem Abstellgleis. Und was war in dieser pandemischen Situation jüngste Vergangenheit anders? Es stellen sich so manche als Verschwörungstheorien geltende Dinge nun doch als Tatsachen heraus. Und wo werden wirkliche Fachleute befragt und auch mit anderer als der Mainstream-Meinung gehört? Es darf nur das sein, was ich hören will und was mir mit meinen Zielen in dem Kram passt. Nur, dass man in den unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich getrieben ist. Und das haben wir bereits hier. Und obwohl die königlichen Vorfahren, die Eltern und Großeltern im Miteinander mit dem Daniel, nämlich vom Segen des Daniel, von seinem Wirken, von seiner Weisheit, seinen Erfahrungen, seinem Leben mit seinem, nämlich dem lebendigen Gott, profitiert haben, sehen wir hier bei Belsatzar, es zählt alles nicht. Es wird nicht zugelassen, denn ich mache alles anders und ich mache alles besser. Und deshalb ist für mich in diesem Zusammenhang deutlich geworden, wir sollen uns bei allem konzentrieren auf unser Heute und Jetzt, auf unseren Alltag, auch einer Sache immer wieder neu bewusst werden. Verliere den erfahrenen Segen und so manchen Rat, unserer Eltern, deiner Eltern und auch Ältesten niemals aus dem Blick. Und genauso sehe ich diesen Text noch ein weiteres aus dem Leben Daniels, nämlich die Treuen und die Beter, die werden oft nicht wahrgenommen. Die Treuen und die Beter werden oft nicht wahrgenommen. Und dennoch ist ihr Dienst unendlich wichtig. Und deshalb bitte ich alle, euch alle, die ihr denkt, ich bin zu alt, ich kann nicht mehr viel tun oder ich habe so gut wie keine Kraft. Bitte bleibt fest und treu im Gebet für eure Freunde, Kinder und Enkel, für die jungen Familien, die Arbeitskollegen und Geschäftspartner, für alle Kranken, Einsamen und Mutlosen, für unsere Versammlungen und auch für die Ältesten. Und eben gerade für diese unserer Gemeinde bleibt im Gebet. Die Treuen und die Beter werden oft nicht wahrgenommen. Und gerade deshalb ist deren Dienst so unendlich wichtig. Daniel ist jetzt da. Da heißt es, du bist Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat. Ich habe von dir sagen hören, dass du den Geist der heiligen Götter habest und Erleuchtung, Verstand und eine hohe Weisheit bei dir zu finden ist. Nun habe ich vor mich rufen lassen, die Weisen und Gelehrten, damit sie mir diese Schrift lesen und kundtun sollen, was sie bedeutet. Aber sie können mir nicht sagen, was sie bedeutet. Von dir aber höre ich, dass du Deutungen zu geben und Geheimnisse zu offenbaren vermagst. Kannst du nun die Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet, so sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um deinen Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Bisschen anders, wie ihr es hier vorne seht, ist aber nicht schlimm. Daniel wird hier nicht nur gefragt, nein, wenn wir genau hinschauen, er wird umworben. Man könnte es auch so sehen, als ob Belsazar ihm tatsächlich schmeichelt. Und er bietet ihm ebenfalls Geschenke und Belohnung an. Aber was ist hier wirklich rauszuhören? So hilf mir doch! So schreit es aus diesen Worten. Und was macht Daniel? Der lehnt den ganzen Krempel ab. Behalt deinen Kram. In meiner Vorbereitung steht unter Mist, das sage ich aber nicht. Alles Schnulli, könnte man sagen, wenn es nicht so ernst wäre. Und dann beginnt er. Seine Rede, Daniels Rede, besteht nämlich aus drei Teilen. Er beginnt mit der Geschichte des Großvaters. Vers 18, mein König, Gott, der Höchste, hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz erhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen. Und sein Herz wurde gleich dem der Tiere und er musste bei dem Wild hausen und fraß Gras wie die Rinder. Hier sind es die Esel, glaube ich, ne? Egal. Und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis er lernte, dass Gott der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Für mich ist dieser Beginn sehr merkwürdig, so wie Daniel anfängt. Im Sinne von, das sollen wir uns wirklich merken. Als erstes bekennt er, Daniel, sich zu seinem Herrn. Das ist das Erste, was er tut. So empfinde ich diese Worte nach mein König, also die Anrede, wie es dann weitergeht, Gott der Höchste. Das ist der Herr, den du, Belsazar, bis vorhin aufs Größte und Mächtigste verspottet hast. Wirkt das nicht wie eine Ohrfeige? Die Klatsche sitzt. Egal, aber es ist das unmissverständliche Zeugnis, dass Daniel vom allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem alles untertan ist, ja, der es auch in deiner Familiengeschichte genauso geordnet hat. Er, dem alles, aber wirklich alles untertan ist. Das will mir Hilfe und Vorbild sein, nämlich im Bekennen. Auch dann, wenn es vielleicht schwerfällt. Und ich wünsche, dass uns allen, ja, und auch gerade dann, wenn es unpassend erscheint. Und so fährt Daniel fort und berichtet das, was wir im Kapitel 4 viel ausführlicher lesen konnten, was aber selten behandelt und oft ausgelassen wird. Und dann heißt es, du hast alles, alles gewusst. Du hast es ganz bewusst ignoriert. Daniel erinnert den Enkel an die Segnungen und Zusammenhänge der Regentschaft Nebukadnezars. Denke daran, dein Großvater verdankte seine Erfolge dem Herrn der Geschichte. Das sollte dir nicht nur Vorbild sein, sondern wie du es mitbekommen hast, soll es dir eigentlich auch zur Warnung dienen. Denke daran und verhalte dich doch weise. Und ich denke, auch das gilt noch bis heute. Und auch wenn Nebukadnezar das nicht dauerhaft und durchweg wahrhaben wollte, so erkannte er nach seiner großen Not als Wesen wie ein Tier, dass eine Umkehr möglich ist. Denke daran, Belsazar, alle Macht ist nur geliehen. Du kannst eben nicht gegen Gott anleben. Und das ist tatsächlich bis heute so. Auch wenn Gott nicht sofort straft, du musst trotzdem an ihm vorbei. Du musst Rechenschaft geben. Du und ich, wir ebenso wie Belsazar. Aber es hat dich, Belsazar, nicht interessiert. Und dann kommt der zweite Teil dieser Rede. Es ist wie ein Angriff, nämlich die Schuld des Enkels. Vers 22. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen. Und du und deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Du hast dich ganz bewusst gegen Gott gestellt. Und jetzt wird dir diese Schuld deutlich vor Augen gestellt. Und die ist so allumfassend, dass es dich ja eigentlich erdrücken muss. Und wenn wir diese Aufzählung der Götzen zur Hand nehmen, dann fällt mir jedenfalls kein Material mehr ein, was da noch fehlen könnte. Allumfassend. Man ist eher froh, wenn man diesen Versteil fertig hat mit Lesen. Und dann fällt auf, dass genau hier immer noch nicht das Ende besiegelt ist. Denn übrigens ist bis jetzt tatsächlich immer noch Zeit zur Umkehr. Manche Ausleger sehen in diesem Aufbau die wahre Art von Evangelisation. Zuerst erinnern wir an all die guten Dinge, die wir geschenkt bekommen haben, die wir annehmen, auch wenn wir das nicht so wahrnehmen. Und wir werden dann mit der Realität konfrontiert in guter Weise. Und dann muss aber auch deutlich gemacht werden, dass unsere Stellung diesem allmächtigen Herrn und seinem Willen aber eben auch überhaupt nicht entspricht. Wir nehmen und erleben ohne zu danken. Oft leben wir gegen Gott und brauchen ihn nicht, stoßen ihn vielleicht sogar beiseite und wollen allein bestimmen. Und es ist sehr wohl Absicht, dass ich in der Wir-Form rede, weil es heute nämlich auch genauso gemacht wird. Aber damit machen wir uns schuldig. Und das wird auch hier von Daniel aufgezeigt. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Und wenn wir an diesem Punkt beim Aufzeigen der Schuld umkehren, dann ist tatsächlich immer noch ein Neuanfang mit Gott möglich. Zwar nicht wirklich zu begreifen, dass er uns diese Chance gibt und dennoch war. Nur wenn dies nicht geschieht, kommt es genau zu dem, was der dritte Teil der Rede Daniels ist, nämlich dem Urteil Gottes. So lautet aber die Schrift, die dort geschrieben steht. Ja, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und das ist die Bedeutung des Spruchs. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Die damalige Sprache des Aramäisch war wohl eher einfach. Und dennoch reichen drei aramäische Worte, um deutlich, und zwar ganz eindeutig, das Urteil Gottes auszusprechen. Mene, gezählt und bewertet. Tegel gewogen und auf der Waagschale zu leicht, also letztlich für zu untauglich befunden. Und Upharsin, die Mehrzahl von Peres, also geteilt auseinandernehmen. Das Reich wird an Perser und Meder aufgeteilt. Gott hat Bilanz gezogen. Und das Urteil ist gefallen. Es ist nicht nur dein Königreich zu Ende, auch du persönlich bist am Ende, absolut. Dein Leben ist gescheitert. Vor Gott hast du keine Chance. Und wie ist das bei uns? Wenn Gott unser Leben wiegt, vielleicht können wir auch noch so manches an Gutem in die Waagschale werfen. Wird es reichen? Nein, es wird nicht reichen. Wir entweihen zwar nicht die Gefäße des Tempels und führen keine gotteslästerlichen Reden, aber rauben wir nicht auch Gott die Ehre durch Undank, Eigensinn und manch andere Dinge? Stünde nicht wirklich etwas anderes bei uns an der Wand, mal ehrlich? Ich denke, über uns wurde das gleiche Urteil ausgesprochen wie am 16. Oktober 539 vor Christus. Wenn dieses Urteil nicht einer ausgelöscht hätte, wie mit einem Tintenkiller. Christus mit seinem Blut. Als damals in der Bibellese Daniel 5 dran war, dann folgte bei uns zu Hause am Abend noch ein anderes Andachtsbuch, was wir lesen, mit dem gleichen Gedanken, nur aus dem Neuen Testament, Römer 3, Vers 12. Habe ich euch das aufgeschrieben? Weiß ich gar nicht. Ja, sind sie nicht alle, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, dass keines, der Gutes tut, auch nicht alle, einer. Alle gewogen und zu leicht. Das, was hier mit dem Gewicht gemeint ist, orientiert sich nicht am BMI. Aber Gott fällt bis heute nicht nur dieses gerechte Urteil. Er zeigt uns auch den Weg, aus dieser Todesfalle herauszukommen. Ich glaube, ich habe euch noch ein Psalmwort aufgeschrieben, was da ist. Genau, da stammt nämlich dieses Römerzitat her und ich möchte uns diese drei Verse lesen. Nicht nur im Psalm 14, ich glaube, im Psalm 57 finden wir das auch noch. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott, sie handeln verderblich, aber abscheulich ist ihr Tun, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Gott fällt bis heute ein solches gerechtes Urteil. Aber, so habe ich schon gesagt, er zeigt uns auch den Weg, aus dieser Todesfalle herauszukommen. Und das zeigt er uns im Neuen Testament in 1. Johannes 1, Vers 9, wo es heißt, wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wer im Glauben zu ihm flieht, für den wandelt sich Gottes Todesurteil in eine Liebeserklärung. Um Jesu willen bist du dann mein geliebtes und herausgerettetes Kind. Das hätte der König bei Daniel auch ergreifen können, so wie sein Großvater. Und wie finden wir es hier? Nein, vertane Chance. Übrigens letzte Chance. Belsazar handelt nur noch, wie wir es im Vers 29 lesen. Da heißt es, da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Bitter. Einfach nur bitter. Der hält, wie so viele Leute heute, fest an dem, wo eigentlich klar ist, dass es niemals hilft und auch nichts trägt. Da lesen wir leider nichts von Umkehr oder Buße. Und so wird es bittere Wirklichkeit, was Daniel ankündigt, denn jetzt geschieht es. Auf die Entscheidung am Abgrund folgt Gottes Gericht, kommt wirklich. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Durch die gut durchdachte und ganz sichere Festung und Burg ist eben doch nicht so sicher. Das scheinbar uneinnehmbare Babylon wird, und das ist erstaunlich, durch das Absenken des Wasserspiegels des Euphrat verletzlich. Man hatte einen Graben gezogen und das Wasser umgeleitet. Der Einmarsch der feindlichen Truppen hat zur Folge, dass Belsatzer umgebracht wird. Gottes Gericht kommt wirklich. Lassen wir uns durch die Illusion, genug getan zu haben, gerecht genug zu sein, nicht täuschen. Denn damit graben auch wir uns das Wasser ab. Nur eine Umkehr zu unserem Gott und Herrn lässt uns das ewige Leben erreichen. Bitten wir darum, diesen Zeitpunkt nicht zu verpassen. Und lassen wir uns immer wieder und manchmal vielleicht auch immer wieder neu aufrütteln, wo wir meinen, richtig zu stehen und sicher zu sein. Aufrütteln durch sein Wort und manchmal auch durch Geschwister, um uns dann in Jesu Arme zu flüchten und zu bitten, Herr, vergib mir. Und in dieser Haltung beziehungsweise sprechen wir oder singen wir nachher von ganzem Herzen mit den Worten von Johann Ludwig Konrad Allendorf, Herr, habe Acht auf mich. Und so wie es dann auch in Strophe 7 heißt, o zieh mich ganz in dich mit Leib und Seele. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Amen.